Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und heute gibt es den zweiten Teil von dem ganz besonderen Podcast mit Professor Dr. Elmar Wienicke. Wir reden heute wieder über das Thema Schilddrüse, von dem so viele Menschen betroffen sind und warum es alleine nicht ausreicht, nur Hormone zu schlucken und welche zentrale Aufgabe dabei die Leber und vor allen Dingen eben auch der Darm spielt, um die Schilddrüse wieder in Ordnung zu bringen, um sie mehr in die Balance zu bringen. Über all diese Themen sprechen wir heute in diesem zweiten Teil. Freue dich auf diesen ganz besonderen Gast, den ich heute hier im Podcast habe, Professor Dr. Elmar Wienicke zum Thema Schilddrüse. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich habe im Vorfeld auch so ein bisschen mich erkundigt bei Frauen, die mir geschrieben haben, Freundinnen, die mich gefragt haben, gesagt, Kerstin, wenn du mit dem Elmar sprichst, bitte, bitte, stell ihm bitte folgende Fragen. Deswegen muss ich da auch nochmal drauf eingehen. Ja? Jetzt wissen wir ja, oder die meisten, oder haben es vielleicht auch schon mal gehört, dass aus T4, das ist ein Schilddrüsenhormon, T3 quasi von unserem Körper im besten Fall durch bestimmte Mikronährstoffe gebaut wird. Jetzt gibt es ja einige, die haben natürlich auch irgendwann mal den Besuch beim Arzt hinter sich und bekommen dann eben zum Beispiel auch T3 verschrieben. Manche sogar auch T4. Um im besten Falle dann eben mit den Mikronährstoffen das bilden zu können. Hältst du denn da was von?
Das ist auch in manchen, wird auch in manchen Fällen helfen. Überhaupt keine Frage. Das ist tatsächlich so. Der entscheidende Faktor ist ja so, dass dieses freie T4 in T3 umgewandelt werden muss. Und ich habe gerade ja vorhin schon zu Beginn gesagt, dass gerade wenn die Leber aufgrund der ernährungsphysiologischer Komponenten nicht optimal abläuft, dann kann das freie T4 nicht in T3 umgewandelt werden. Dann entsteht automatisch schon eine Schilddrüsenproblematik. Das muss man ganz klar sagen. Und umgekehrt ist es so, viele wundern sich, wenn man sich, sagen wir mal, wie immer man das definieren mag, was nicht ausgewogene Ernährung ist. Aber wenn das Ernährungsverhalten nicht so ist, wie es die verschiedenen Gesellschaften vorgeben, Glykoplan von Kurt Moseter, ketogene Ernährung, egal in welcher Form. Nur, das bedeutet, dass wenn der Darmtrakt nicht optimal funktioniert, dann ist es tatsächlich so, können gewisse hormonelle Regulationen nicht optimal ablaufen, sodass also der Darm ganz entscheidender Faktor darstellt, auch T3 beziehungsweise T4 und T3 umzumachen. Mhm. Also sowohl Leber wie Darm, beides sind entscheidende Organe, die die Schilddrüse und die Umwandlung dieser Schilddrüsenhormone regulieren.
Mhm. Also müssen wir ganzheitlich drauf schauen. Also neben den Stressoren, die man im Alltag eben hat, mit der Joystick oben im Kopf, die in Harnacksdrüse entspannt ist, ne, müssen wir vegetativ für einen Ausgleich sorgen. Aber wir brauchen eben auch eine gute Entgiftungsfunktion über die Leber und natürlich eben ganz klar einen gesunden Darm, den wir aufbauen müssen. Welche Mikronährstoffe sind denn entscheidend wichtig für die Schilddrüse, bevor wir dann auf Leber und Darm eingehen? Was braucht die Schilddrüse, damit sie überhaupt richtig funktionieren kann?
Der entscheidende Faktor ist, es sind zwei ganz wesentliche Aminosäuren. Und zwar insbesondere das Phenylalanin. Mhm. Phenylalanin ist eine Aminosäure, die Dopamin aufbaut über Tyrosin. Dopamin und Adrenalin aufbaut. Und wenn diese Kaskade nicht, wenn die Menschen dort unterversorgt sind, dann läuft auch die Dopaminbildung nicht mehr. Das heißt also, du bist nicht gut drauf, ich hatte so ein ganz tolles Beispiel, vielleicht hast du da ähnliche Beispiele auch mittlerweile machen können. Ich hatte neulich eine junge Mutter, die hat gesagt, ich liebe das Phenylalanin.
Ich mag das auch.
Aber vielleicht kannst du es dann gleich kommentieren. Und dann sage ich ja, warum lieben Sie das? Wissen Sie was, Professor Wienicke sagte, seitdem ich jetzt das mache, was Sie gesagt haben, da können meine Kinder mich gar nicht mehr stressen. Ich sage, das ist ja herrlich, weil sie nimmt dann 300 bis 500 Milligramm täglich. Und sie sagt, sie merkt, dass viel mehr Dopamin aufgebaut wird. Sie ist viel mehr im Fluss. Sie fühlt sich viel wohler, weil die Frage, die du gestellt hast, denn wenn dort elementare Defizite bestehen, ernährungsphysiologischer Art, das ist bei vielen Menschen der Fall, dann können letzten Endes auch Schilddrüsenhormone nicht in die richtige Richtung aufgebaut werden. Praktisches Beispiel. Wir haben eine Patientin, die TSH-Werte von 0809 hat, also quasi so ein HB-Männchen sind. Und jetzt ist es so, auf ganz natürlichem Wege, auf ganz natürlichem Wege kann man über Phenylalanin und das Tyrosin, das ist ja dann die Folge, Dopamin aufbauen. Das heißt, du schiebst die Schilddrüse von 0,8, 0,9 auf 1,3, 1,4, 1,5 und gehst in die Richtung, in die wir sie brauchen. Das heißt, das sind die Aminosäuren sind ganz wesentliche Faktoren, die die Schilddrüse beeinträchtigen. Jod wissen wir alle. Jod ist ein wichtiger Faktor, aber da kann ich gleich noch auf was zu sagen, was wichtig ist, gerade bei Hashimoto nicht zu viel Jod zuzuführen. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist Omega-3. Jetzt werden Sie sagen, warum? Jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel. Wir haben vorhin von Hashimoto gesprochen. Viele Menschen, die Entzündungsreaktionen an der Schilddrüse haben. Und der beste entzündungshemmende Faktor ist Omega-3, sind Omega-3-Fettsäuren. Ob sie nun über Algen oder Fischöl entstehen, aber das ist der beste entzündungshemmende Faktor. Und was ich nicht wusste, aber jetzt durch Arbeiten herausfinden konnte, dass die Höhe der TPO-Werte, die Höhe der Antikörper der Schilddrüse abhängig ist vom Grad auch des Omega-3-Indexes. Wenn du also ganz schlechte Omega-3-Werte hast, dann hast du meistens auch mehr sehr hohe TPO-Werte.
Und da war ich übrigens, sorry, wenn ich unterbreche, ja, Emma, weil da war ich übrigens extrem überrascht, denn ich war ja auch bei dir oben in Halle Westfalen direkt, weil ich wollte dich unbedingt kennenlernen und wollte natürlich auch die Untersuchung machen. Und ich hatte schon Omega-3 genommen, regelmäßig, aber auch der Wert war bei mir überhaupt nicht gut, weil es einfach zu wenig war. Und wenn ich dann eben auch mal ein bisschen tiefer schaue bei meinen Kunden, und die kommen eben auch von dir von der Untersuchung, es ist schon faszinierend, wie schlecht der Index bei wirklich allen ist. Also ich kenne keine einzige Person. Ich muss das jetzt mal sagen, ich habe auch schon extrem viele Blutwerte mir angeschaut, wo dieser Omega-3-6-Index im optimalen Bereich war. Und auch hier ein Tipp, ich bin ja leidenschaftliche Taucherin, neben der extremen Überfischung von den Fischen sind die ja auch voll mit Schwermetallen. Also heutzutage muss kein Mensch mehr, bitteschön, die fetten Fische essen. Es gibt immer noch Ärzte, die das empfehlen. Das mag ein romantischer Gedanke gewesen sein vor noch ein paar Jahren, aber es ist mittlerweile, sind die voll mit Schwermetallen. Und es gibt ja tolle Produkte eben auch, die werden aus Algen gemacht. Und das kann man ja auch machen, ne? Oder?
Ja, absolut richtig. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber ganz wichtig ist es im Grunde genommen, was auch vor einigen Jahren wissenschaftlich nicht bekannt war, dass bevor ich irgendwelche Mikronährstoffe dem Körper zuführe, ich erstmal die sogenannte Permeabilität, die Durchlässigkeit der Zellmembran verbessern muss. Und die Studie, die wir im Rahmen einer Masterarbeit gemacht haben, eine Studentin hat Daten aus unserer Datenbank ausgewertet und festgestellt, dass die Menschen, die einen HS-Omega-3-Index hatten, größer 12% freie Fettsäuren.
Wow.
Dass sie eine viel bessere Aufnahmefähigkeit von anderen Mikronährstoffen hatten. Also das heißt also, meiner liegt bei 17,2. Da sollen Sie jetzt nicht.
Halleluja.
Das ist auch schon ein bisschen, das könnte auch schon gefährlich werden, das ist dann schon zu hoch. Aber ich muss sagen, unter dieser Einnahme laufe ich schmerzfrei und kann die vielen Operationsnarben so gut wie möglich was neutralisieren. Aber entscheidender Punkt ist, wenn ich nichts nehme, liege ich nicht besser wie jeder Zuschauer, jeder Zuhörer. Ich liege auch bei 3,5 oder 4,2. Und du hast einen wichtigen Aspekt angesprochen. Gerade auch bei der Fischzucht, die man ja heute schon betreibt, ist es ja so, da muss man schon überlegen, wie werden diese Fische gefüttert? Was wird da gemacht? Das ist ja, das kommt ja alles noch dazu. Das heißt also, wir haben eine große Herausforderung, dass wir auf natürlichem Wege Entzündungsmarker kaum reduzieren können, weil die Lebensmittel, die wir zuführen, nicht mehr diese Möglichkeiten bieten. Und deswegen ist es umso wichtiger, gerade in dem Segment der Schilddrüsenregulation über Omega-3 auch zu steuern, um Entzündungswerte zu steuern. Und hier ein praktisches Beispiel. Nehmen wir mal an, die TPO-Werte, wir haben 90 Frauen untersucht, die Hashimoto hatten, und die hatten hohe TPO-Werte, so ungefähr 350 bis 400, das ist relativ hoch. Und nachdem sie 3 Monate supplementiert hatten, waren die Werte bei 120. Das heißt also, man konnte nachweisen, dass die Entzündungsreaktion der TPO-Werte deutlich runtergefahren sind. Die waren immer noch erhöht, ja, aber auf einem viel niedrigeren Niveau. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass Mikronährstoffe, wie wir sie gerade genannt haben, auch Vitamin D gehört dazu, in der richtigen Dosierung, dass die das Ganze regulieren. Und dadurch gesehen im Grunde genommen diese körpereigene Regulation dadurch hinbekommen, indem die Schilddrüse in eine vernünftige vegetative Balance gebracht wird. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, gerade auch, wir wissen, wir sind alle jodverarmt. Und jeder, ich gebe mal so ein ganz praktisches Beispiel. Kommt ein Kunde zu mir, geht in die Apotheke, kauft sich irgendein Präparat, völlig egal welcher Name, und da ist dann 200 Mikrogramm Jod drin. Ja, da wir Jod unterversorgt sind, hat sie das eingenommen. Aber was sie nicht wusste, sie hat einen TSH-Wert kleiner 1,3. Jetzt stell dir vor, du weißt es, was die feuert bis zum geht nicht mehr. Das heißt, die schläft keine Minute mehr. Das heißt, wenn man willkürlich irgendwas macht und weiß nicht, wo man steht, dann macht man ganz viel falsch. Und ich hatte jetzt ein ganz anderes Beispiel. Da sagte der Mensch, auch Vitamin E ist doch so wichtig. Vitamin E, Alpha-Tocopherole, Gamma-Tocopherole, was der alles erzählt hat. So plötzlich hatte sie 600 Milligramm Vitamin E genommen und hat dadurch massiv Bluthochdruck entwickelt. Massive Unruhe, Bluthochdruck. So, was kaum einer vermutet, aber es ist tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, wir haben da Studien zugemacht, dass Vitamin E in höheren Dosierungen, höher wie 200 Milligramm, tatsächlich nachweislich die Schilddrüsenhormonregulation negativ beeinträchtigt.
Ui, das wusste ich auch nicht.
Ja, aber kannst das gerne mal testen. Ich habe das mal in meinem Bekanntenkreis gemacht. Ich nehme doch mal willkürlich 400 oder 500 Milligramm Vitamin E. Die haben gesagt, ich war wie ein Igel. Ich sage, wie ein Igel. Ich durfte keiner anfassen. Ich habe gegen alles geschossen. Da ging gar nichts. Okay. Und das merkt man wirklich, weil man nämlich dann vegetativ dysreguliert. Deswegen der wichtige Hinweis, den du gesagt hast, vollkommen richtig. Nicht willkürlich, nehme ich da mal ein bisschen Vitamin D, dann nehme ich ein bisschen Vitamin E, sondern es kommt immer auf die Abgestimmtheit an.
Also man muss einfach schauen, dass diese sogenannten Mikronährstoffe im Balance sind. Was die Menschen aber auch unbedingt sich anschauen müssen, ist natürlich auch Selen und Zink, natürlich auch die Aminosäuren. Ja, also ich gehöre zu diesen Menschen. Das wirst du mir kaum glauben, aber es ist in der Tat so. Ich esse ja seit gefühlten, weiß ich nicht, 20 Jahren jeden Tag, ist kein Witz, 2 Paranüsse. Ich habe keinen Selenmangel, noch nie. Es funktioniert in der Tat. Also wenn du wirklich mal extrem im Keller bist, musst du natürlich supplementieren. Aber ich mache das mit meinen 2 Paranüssen, darf man natürlich nicht zu viel von essen, weil die sind ab und zu noch ein bisschen radioaktiv belastet. Ein bisschen das Negative an den Paranüssen. Aber das funktioniert in der Tat. Und dann eben noch Zink ist wichtig, Tyrosin als Aminosäure, auch die anderen Aminosäuren sind wichtig, ne? Wie siehst du das mit den Überfunktionsmenschen, mit den HB-Männchen und Magnesium? Hast du da auch noch einen Tipp?
Ja, das ist sehr wichtig. Und zwar, wenn man das Gefühl hat, dass man so dieses HB-Männchen ist, dann gibt es einen sehr, sehr guten Tipp. Unabhängig von den beiden Aminosäuren, Phenylalanin und Tyrosin, ist vor allen Dingen ein Tipp, verteilt über den Tag Magnesium zuzuführen. Und zwar hier ist es wichtig, nicht einmal 300, 400, 500 Milligramm, sondern verteilt Magnesium, achten Sie auch darauf, höhere Dosierung von Magnesium können zu Durchfallerscheinungen führen. Deswegen muss man mal ausprobieren, welches Magnesiumpräparat verträgt man. Glycinate neigen weniger dazu, Durchfall zu hervorrufen. Bei Zitraten ist es sehr häufig, das berichten die Kunden immer wieder, wenn sie Zitrate nehmen, das führt sehr schnell in verteilter Form zu Durchfall und setzen die ab. Aber das ist das Entscheidende, wenn man diese angespannte Situation hat und nimmt morgens 150 Milligramm, mittags 150 Milligramm, abends vielleicht sogar zweimal 150 Milligramm und isst dieses HB-Männchen, dann wird man merken, dass man viel besser über den gesamten Tag kommt und hat eine viel bessere Stressresilienz.
Also mir tut das auch total gut. Ja, ich neige eher zur Unterfunktion statt zur Überfunktion, aber mir tut das auch total gut. Also das heißt, diese Mikronährstoffe sind enorm wichtig. Jetzt gibt es viele, die gehen einfach zum Arzt und lassen sich das L-Tyroxin immer, immer, immer weiter höher dosiert verschreiben. Warum ist das denn, bezugnehmend auf den Darm und die Leber, total unsinnig? Kannst du darauf nochmal eingehen?
Ganz wichtig. Ich nehme ja selbst, ich muss selbst L-Tyroxin 75 nehmen. Und ich hatte eine Zeit, wo ich beruflich sehr viel unterwegs war. Kerstin, das kennst du auch. Du bist dann am Flughafen. Und ich muss ihrem Zuschauern und Hörern nicht erklären, wenn du dann von zu Hause weg bist, hast du kaum Möglichkeiten, dich ausgewogen zu ernähren. Am Flughafen sowieso nicht. Was passiert? Mein IFAB-Wert war zu Beginn bei 1600. Das heißt, Ausgewogenheit, kein Leaky Gut. Eine Woche unterwegs war der bei 4000. Was passiert in dieser Woche? Das L-Tyroxin wirkt nicht mehr. Warum? Weil der Darmtrakt kann im Grunde genommen das L-Tyroxin gar nicht mehr verstoffwechseln und das freie T4, T3 umwandeln, weil der Darmtrakt gestört ist durch das Ernährungsverhalten. Das heißt, was machen jetzt ganz viele? Dann passen sie sofort als nächstes mal wieder eine höhere L-Tyroxin-Dosis an. Das ist falsch, weil zunächst muss ich erstmal sehen, dass ich den Darmtrakt wieder ins Lot reinbringe. Und wenn das alles nicht funktionieren sollte, kann man das immer noch machen. Also wesentlich ist es immer zunächst Darmtrakt, ausschalten eines Ligigats, dann entsprechend sehen, wo man hinkommt, dann kann man das ein bisschen nur regulieren. Und das ist genau das, was viele falsch machen. Gehen hin, ja, das passt nicht, dann verschreibe ich mal ein höheres L-Tyroxin. Aber vielleicht klappt das ja gar nicht.
Aber der IFAB-Wert, das ist ja ein Wert, das ist ja ein Enzym. Und dieses Enzym wird ja dann im Blut nachgewiesen.
Dieser IFAB-Wert,
ja. Weil das ist wirklich eine Verständnisfrage. Weil das Thema ist, was ich jetzt gerade beobachte, ich ernähre mich auch auf Reisen extrem, in Anführungszeichen, gesund. Ich esse einfach nur ein paar Nüsse, trinke einen halben oder einen Liter Volvic, also beziehungsweise Wasser dazu, das war's, davon komme ich nicht um. Ja, das ist dann mein Flughafenessen. Oder ich nehme mir halt irgendwie ein paar Sachen mit und dann geht das eben auch. Aber ein Leaky Gut, das entwickelt sich ja nicht in einer Woche. Bedeutet, wenn dieser IFAB-Wert nach oben geht, dieses Enzym nachgewiesen wird im Blut, wie geht das innerhalb von einer Woche, wenn sich jemand nicht gesund ernährt? Weil das ist doch eigentlich das Enzym, was nachgewiesen wird bei einem durchlässigen Darm, Leaky Gut.
Ja,
der wird ja nicht durchlässig in einer Woche.
Nein, aber das Ernährungsverhalten, und das war für mich jetzt auch neu, kann innerhalb von 1 bis 2 Wochen bei der nicht einigermaßen angepassten Ernährung von relativ niedrigen Werten sich zu hohen Werten entwickeln. Und wenn du dann Werte hast von 2.000, 3.000 Pikogramm pro Milliliter, dann hast du kaum noch Möglichkeit, dass der Darmtrakt durchlässig wird. Das ist auch nicht ein Prozess, da hast du recht, Kerstin, der sich von heute und morgen entwickelt. Aber das ist ein Prozess, der sich über mehrere Wochen und Monate entwickelt. Und man berücksichtigt das gar nicht. Und dann denkt man, funktioniert ja gar nicht mehr. Dann ist es, wie gesagt, notwendig, dass man an die primäre Ursache geht, indem man wirklich wieder zu den Wurzeln runtergeht und das Ernährungsverhalten wieder verändert. Mhm. Und erst dann, wenn das alles nicht funktioniert, dann kann man zusätzlich nochmal medikamentös vorgehen.
Jetzt gibt es ein paar Sternchen da draußen, weil jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, dass die Glutaminsäure, ist auch eine Aminosäure, extrem gut wirkt, um die Darmschleimhäute und so weiter wieder aufzubauen. Jetzt gibt es ein paar Sternchen da draußen, ich muss da mal lachen, kommen jetzt so ein bisschen aus der amerikanischen Version, die empfehlen jetzt, Achtung, O-Ton, 3-mal am Tag Fleisch zu essen, weil die ja so viel Glutaminsäure enthält, ja?
Ja, das ist natürlich völlig fatal, weil das ist ja. Wirklich ganz, ganz schlimm, wenn ich das höre. Aber Glutamin an sich ist wirklich richtig. Glutamin hat eine enorm hohe Immunkompetenz, die natürlich über einen verbesserten Darmtrakt passiert. Also es ist nachgewiesen, es gibt Studien, wirklich neueste Studien auch, die zeigen, wenn man jetzt ein leichtes beginnendes Ligat hat, wenn ich 3x4 Gramm nehme, morgens 4 Gramm, mittags 4 Gramm und abends 4 Gramm. Man zahlt kurmäßig, ne? Von 14 Tage nehmen, 14 Tage Pause, 14 Tage nehmen, kann ich sehr schnell den Darmtrakt mit Akazienfasern sehr schnell in diese richtige Richtung. Mhm. Ohne große Probleme, ohne großen Aufwand, ohne sich zu kasteien. Das ist also absolut möglich. Da hast du einen wichtigen Faktor angesprochen. Das kann man auch wirklich machen.
Also baue ich den Darm auf, einmal über Glutaminsäure, einmal darüber, dass ich die richtigen Sachen esse, ballaststoffreich, also die Akazienfaser, die hat es in sich, damit ein bisschen langsamer anfangen und dann eben auch steigern, das ist natürlich auch super, viel zu trinken ist auch wichtig, aber die Entzündungsfaktoren natürlich auch nach und nach zu reduzieren, also hier den Zucker und auch vor allen Dingen Süßstoffe und diese ganzen Fastfood-Geschichten, auch gerade die Fructose in den ganzen Süßgetränken, ne? Also die Leute unterschätzen, es ist nämlich nicht morgens der Apfel, der das Problem ist oder dann die Beeren, die du zum Frühstück zu dir nimmst, sondern es ist eben auch dieser High Fructose Corn Syrup und all diese ganzen Zusatzstoffe, die überall drin sind. Ne?
Und du weißt, Kerstin, viele kommen dann, ich esse doch morgens Smoothie. Vielleicht mal so ein kleines, hast du auch bestimmt schon mal wieder berichtet, klar. Aber vielleicht, liebe Zuschauer oder Zuhörer, es ist ein wichtiger Faktor. Ein Glas Orangensaft in 0,3 hat mehr Zucker wie ein Glas Cola. Mhm. Das heißt, was viele völlig unterschätzen, dieser hohe Zuckergehalt, selbst im frisch ausgepressten Früchten, das darf man nicht unterschätzen. Wenn die morgens ihren Smoothie zurechtmachen, mit Bananen, Mangos, Kiwis, Äpfel, dann glauben sie, tun sie was wahnsinnig Gutes. Und das muss man eben verändern, indem man eben Obst nimmt, was eben weniger diese hohen Fructose.
Ja, und viel Gemüse vor allen Dingen. Ne?
Ganz also genau.
Viel Gemüse.
Ganz genau.
Also ich propagiere das immer 80%, 90% Gemüse und wenn überhaupt nur ganz, ganz, ganz wenig Früchte. Ja?
Ganz genau.
Und was machen wir jetzt mit der Leber? Was mag die denn? Also wie kriegen wir denn die Leber jetzt in den Griff? Weil du hast es ja so schön gesagt, wenn die Entgiftungsfunktionen in der Leber nicht mehr gut funktionieren, dann können wir es nicht umwandeln. Also T4 nicht in T3. Also
ganz genau.
Wir eine gute Leber. Was machen wir da?
Ja, und da ist es eben im Grunde genommen so, wenn man jetzt zum Beispiel so eine kleine Naschkatze ist, also ab und zu gerne Süßigkeiten verteilt über den Tag. Da hatte Kurt Moser da immer so das Beispiel gegeben, das hat bei vielen Menschen gut funktioniert und man hat mal häufig diese leichten Heißhungerattacken, dann kann man das sehr, sehr gut in den Griff bekriegen durch Galaktose.
Der liebt Galaktose.
Ich weiß. Hast du schon ein Interview mit ihm mal geführt?
Ja, aber es kommt jetzt bald.
Unbedingt, weil ich das wirklich, das muss ich einfach sagen. Ja. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Er ist in meinem Studium integriert und er ist einer so ein Pionier, der da viel macht. Aber dieses, wenn du nur einen kleinen gestrichenen Teelöffel Galaktose nimmst, und das kann manchmal leicht abführend wirken, aber ich, das habe ich auch ganz offen gesagt, auch in dem ersten Interview, ich war früher, als ich fast Fußballprofi war, die größte Naschkatze der Welt und ich habe jeden Tag eine große Marabou-Schokolade gegessen. Wusste das aber vor 40 Jahren nicht, weil ich gar nicht wusste, da warst du noch nicht geboren und viele wussten gar nicht, dass das nicht gut war. Aber was passierte? Dieses Galaktose ist ein insulinunabhängiger Zucker und das nimmt innerhalb von 14 Tagen den sämtlichen Heißhunger. Du glaubst gar nicht, wie groß, die Frage, die du gestellt hast, wie kann ich das denn vermeiden? Wenn ich jetzt zum Beispiel das 14 Tage mache mal, morgens, mittags, abends einen gestrichenen Teelöffel, dann hast du erstmal für die nächsten 3-4 Wochen keinen Hunger mehr auf Süßigkeiten. Dann bist du das weg.
Bei mir hat sich das alles komplett reguliert, weil ich war der abhängigste Mensch von Zucker und Kohlenhydraten vor allen Dingen. Ne? Also ich habe mir früher vor 20, 25 Jahren, weil ich so eine Gier danach hatte, immer die Rosinen aus Müslis rausgepickt. Und ich war dann so. Also ich war komplett abhängig von diesem Zeug. Und durch diese Nahrungsumstellung und vor allen Dingen durch den Aufbau vom Darm hat sich das komplett verändert. Also das ist eben auch, wenn die, ich sag das mal so, die Moppels im Darm, so nenne ich die, spaßeshalber, wenn die eben anfangen, die Gier aufzubauen und eben auch die Rezeptoren im Mund und die Bauchspeicheldrüse auch immer feuert, ja, dann bekommt man natürlich eine unendliche Gier von dem ganzen Kram, ja. Übrigens, scharfe Zahnpasta, einen halben Liter Wasser trinken, dann kriegt auch keiner mal was runter. Ne? Also sich die Zähne putzen mit einer scharfen Zahnpasta und einen halben Liter Wasser trinken, da kriegt auch keiner mal was runter. Ja. Also das bedeutet, die Gier nach Süß, die ist extrem wichtig, um die Leber zu unterstützen in ihrer Entgiftungsfunktion. Hast du da noch mehr Tipps für die Leber?
Ja, vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, Leber und Niere ausreichend trinken. Das ist das, was viele nicht wissen, um zu entgiften. Weil wenn die Menschen, das weißt du selbst, auch in deinem Umfeld, die Menschen trinken häufig immer nur, wenn sie Durst haben. Und wir haben eine Studie gemacht, schon jahrelang her, an einer Schule und haben das Trinkverhalten von Kindern in der Schule untersucht. Und da kann man einen Blutwert messen, ist der Hämatokritwert. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, der Hämatokritwert, die haben in der 4., 5. Stunde Klassenarbeit geschrieben, die konnten sich gar nicht mehr konzentrieren, weil der Hämatokritwert zeigt die Viskosität des Blutes an. Und die hatten ganz hohe Hämatokritwerte, weil das bedeutet, das Gehirn kann nicht durchblutet werden, nicht versorgt werden mit Sauerstoff. Das bedeutet allein, dass das ausreichende Trinkverhalten über den Tag sowohl die Leber wie Niere in ein vernünftiges Flow bringt.
Also um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, ja, man braucht nicht panisch werden. Man kann sehr, sehr viel selbst tun. Einmal über eine gute Untersuchung. Die kann man bei euch, ich sage jetzt mal, zu einem in Anführungszeichen kleinen Preis und eben dem umfangreichen Preis, jetzt habe ich es bei Saluto machen, das bringen wir hier nochmal in die Shownotes. Ich habe die ganz große Untersuchung gemacht und bin auch total begeistert davon, weil ich habe eben auch ganz deutlich gemerkt, wie viel mir das gebracht hat, obwohl ich vorher schon genügend Nahrungsergänzungsmittel genommen habe, aber ich habe eben auch gemerkt, da stimmt irgendwas nicht.
Ich bin gespannt, Kerstin.
Ja, die nächste.
Wie die neuen Blutergebnisse sind. Und wenn nicht, dann müssen wir ernsthaft sprechen.
Wieder im Podcast, ja.
Alles gut.
Podcast. Wie können wir der Kerstin helfen, ja? Ja, auf jeden Fall hat das mir total viel gebracht und vielen anderen eben auch. Und also man kann es eben auch messen lassen. Und ich muss es immer wieder dazu sagen, wir haben weder einen Vertrag, noch bin ich hier irgendwie ein Sponsor, sondern ich mache das aus freien Stücken heraus. weil ich mich total freue, dass es Menschen gibt wie dich, die diese Arbeit ganzheitlich und mit so viel Herzblut eben auch machen. Ne?
Ich habe auch, Kerstin, du weißt, ich sage das immer ganz offen, ich habe mal in irgendeiner Fernsehsendung gesagt, fressen Sie doch Gras.
Ja.
Da sagt der Journalist zu mir, wie sehen Sie denn drauf? Nein, aber das ist mir wichtig, Kerstin, was du sagst. Ich mag so und so den Begriff Nahrungsergänzung nicht, aber ich gebe Rezepturen raus. Und was der Einzelne macht, was er nimmt, das ist mir doch eigentlich völlig egal. Weil das ist doch seine persönliche Entscheidung. Es wäre ja ganz fatal, wenn ich hingehen würde und würde sagen, hier, mach das, nimm das. Das kann der Einzelne für sich selbst entscheiden. Warum? Warum ist das wichtig? Dann könnte ich keinen Studiengang haben, Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, wenn ich Produktverkäufer wäre. Das wäre für mich jetzt, in meiner Situation, das völlig falsche Signal.
Ja, absolut. Aber nochmal ganz kurz, Elmar, weil das ist noch eine wichtige Frage. Jetzt macht jemand eine ordentliche Untersuchung, der nimmt jetzt die Mikronährstoffe, der achtet jetzt darauf, dass er seinen Darm aufbaut, stellt seine Ernährung um, ballaststoffreich, nimmt die Glutaminsäure. Auch was die Leber betrifft, achtet man drauf, gibt es ja auch tolle Kräuter, ne? Brennnessel, Löwenzahn, all das liebt die Leber. Also es gibt mittlerweile auch viele, viele tolle Kräuterrezepturen, die Leber total gerne hat. Dann guckt man vegetativ ein bisschen auf die Entspannung und so weiter. Wie lange dauert das denn, bis so eine, ich sag jetzt mal, Wirkung wirklich erzielt wird? Also wie viel Geduld muss man denn mitbringen?
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und zwar, natürlich gibt es ja Menschen, Responder, Non-Responder, Menschen, die reagieren schneller oder weniger. Das ist das Erste, das ist keine Frage. Aber generell kann man sagen, auch so eine Kontrollanalyse, wie du sie gemacht hast, die würde ich erst nach 3, 4 oder 4, 5 Monaten machen. Warum? Weil die Zelle braucht relativ lange, bis sie sich damit füllt, weil es ein Langzeitparameter ist. Und das geht nicht so schnell. Manche sind dann sehr ungeduldig. Dann merken sie am Anfang, es funktioniert nicht. Dann sage ich, okay, taste dich doch langsam ran und versuch doch mal selbst nachzuvollziehen, bis wann du reagierst. Aber spätestens nach 12 Wochen sollte man eine Reaktion merken.
Vor allen Dingen ist es ja auch so, es gibt bestimmte Dinge, die können wir eben nicht so leicht auffüllen, da haben wir einfach nicht genügend Speicher. Ne? Also beispielsweise die Aminosäuren. Ne?
Also ich habe die gar nicht gespeichert, entschuldige, dass ich unterbreche, ja. Die gar nicht gespeichert werden können. Ja. Das ist das, was viele, wir können, das ist ganz wichtiger Faktor, was du ansprichst. Aminosäuren kann man nicht zellulär messen. Das muss man, das geht nur im Vollblut und dann musst du es auch täglich zuführen.
Und dieser Faktor, dass wir eben nicht diese Speichermöglichkeiten dafür haben, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Ich habe mich ehrlich gesagt, ich möchte ja auch immer ehrlich sein in diesem Podcast, auch nie so intensiv damit beschäftigt, dass ich das mal für mich persönlich, bevor ich zu dir gekommen bin, ausgerechnet habe. Ich wusste immer 1,5 mal Kilogramm Körpergewicht, bababa. Nur ich habe das völlig immer diese ganzen, wie immer ihr Y-Protein und ihr ganzes Casein und den ganzen Kram schlucken, von dem ich überhaupt nichts halte. Da habe ich immer so drauf geschaut und habe mir gedacht, nee, aber es gibt ja eine andere Form der Aminosäuren-Supplementierung, nicht diese, in Anführungszeichen, die ich eben beschrieben habe. Und seitdem ich das ein bisschen am Anfang mit Überwindung auch jeden Tag mache und darauf achte, merke ich auch deutlich den Unterschied. Also wir brauchen einfach diese Aminosäuren. Das ist unglaublich wichtig. Ne? Aus denen wird ja alles gebaut.
Ja, wir haben gerade eine Apothekerin, eine Studentin von mir in der Schweiz, hat sie eine Masterarbeit schreiben lassen, hat 140 Probanden aus unserer Datenbank ausgewertet und festgestellt, dass das Aminosäurenpotenzial dieser Menschen zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr so dermaßen drastisch schlecht war, dass diese Menschen in Depressionen verfallen, weil denen fehlt, die haben kein Phenylalanin, kein Tyrosin, gar nichts mehr. Und was aber viel wichtiger ist, viele kennen den Begriff Sarkopenie. Mhm. Sarkopenie ist Muskelschwund im Alter. So, aber das ist ganz entscheidend. Wenn man so stark, das, was du angesprochen hast, deswegen greife ich das gerade nochmal auf. Du hast gesagt, da gibt es ja in unterschiedlichen Ernährungsgesellschaften 0,5 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann sagen die ja, ich behaupte, nicht nur behaupte, ich kann das wissenschaftlich nachweisen, dass ab einer gewissen Altersstruktur 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht notwendig ist, um wirklich mit zunehmendem Alter die Grundfunktion körpereigene Regulation aufrechtzuerhalten.
Und wer sich das mal ausrechnet, das ist wirklich tough. Das kannst du über die normale Nahrung gar nicht zunehmen. Und die Fleischesser, die jetzt denken, ja, ich esse ja jetzt jeden Tag mein T-Bone-Steak, also diese Kofaktoren, ne, die man eben benötigt, um Fleisch überhaupt zu verstoffwechseln. Und das, was dann anfällt, ist ja auch extrem ungesund. Also man muss es supplementieren. Es bleibt einem gar
absolut,
nicht
absolut.
Übrig. Ja?
Und das ist, und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis für die, die jetzt zuhören und kurz vor einer Operation stehen. Wir haben gerade eine neue Studie, die wir angefangen haben, prä- und postoperativ. Das heißt, wenn Menschen, wir haben das mit dem AMPP8, mit diesem Biomarker gemessen. Wenn Menschen mit einem hohen Biomarker in die Operation reingeben, halt das Ganze nicht. Warum? Das sind Menschen, die extreme Aminosäurenmängel haben. Mhm. Was bedeutet das? Kollagenolyse, also Kollagene, die steuern die Elastizität auf der myofaszialen Ebene. Und wenn du so schlecht vorbereitet in die OP und nach der OP reist, dann hast du eine extrem lange Heilung. Das heißt, wenn sie rechtzeitig vor der OP diese Struktur auffüllen, dann haben sie eine viel höhere Elastizität auf der faszialen Ebene und sie können das vergleichen. Wenn du Auto fährst ohne Stoßdämpfer, geht alles auf die Karosserie. Wenn aber wenn die Stoßdämpfer gut sind, dann kann das alles abfangen. Und wenn unser Körper aber mit einer schlechten Voraussetzung da reingeht, und das ist bei vielen Menschen der Fall, dann heilt das nicht.
Ja, super. Und Kollagen ist übrigens auch wieder hier ein ganz wichtiges Protein, was aus so vielen Aminosäuren aufgebaut wird. Die ganzen Frauen, die jetzt zuhören, das ist das, was wir so lieben, damit unsere Haut schön bleibt. Ja?
Das ist die Schönheit von innen.
Genau. So sieht's aus, ja. Lieber Elmar, also zusammengefasst, es gibt Hoffnung, also für all die Schilddrüsenüber- und Unterfunktionsmenschen, ja, die eben da Probleme haben. Also wichtig ist es mal ordentlich untersuchen zu lassen, sich keinen Stress zu machen, keinen Druck zu machen, aber auch nicht nur sinnlos irgendwas reinzuwerfen, sondern eben auch wirklich mal zu schauen, okay, wie sieht denn mein Ernährungsverhalten aus? Wie sieht mein Stressverhalten aus? Und da eben auch an den Stellschrauben zu drehen, ja, die Omega-3-Werte auch nach oben zu schrauben, genügend für Zink, Selen, Magnesium und so weiter eben zu sorgen, also die Mikronährstoffe eben auch aufzufüllen, aber eben sinnvoll und dann eben auch mal die Werte checken zu lassen, ne? Da sind wir hier bei dem T3, T4, TSH-Wert und so weiter, ja. Wir bringen das hier alles hier in die Shownotes und ich bin mir sicher, da gibt es wieder ein paar, die bei Saluto mal anklopfen und sagen, also ich will das jetzt auch mal wissen. Wo stehe ich denn?
Und wir sind gespannt, wie deine Werte sich verändern. Und wenn die sich nicht so verändern, dann müssen wir einen Podcast machen.
Kann man mehr. Die ewige Podcast-Folge, Elmar und Kerstin, ja?
Alles klar.
Lieber Elmar, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für deine grandiose Arbeit. Ich finde das so großartig. Ich hänge dir immer an den Lippen und ich könnte dir 100.000 Fragen stellen. Und ich bin gespannt, ja, was die Arbeit mit der NASA dann eben auch ergibt. Und ja, mach weiter so. Und du bist im Übrigen auch das lebende Beispiel. Also alle, die den Podcast jetzt hören, schaut euch das auch auf YouTube an. Dann seht ihr den Elmar auch mal in Farbe. Und eben in echt, du siehst ja aus wie das blühende Leben und auch viel, 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 viel jünger als du bist. Darf ich sagen, wie alt du bist?
Kein Problem.
Du bist, glaube ich, 63, ne?
Zurzeit 63. Ja. Fühle mich aber rein körperlich wie 43.
Du siehst aber auch so aus. Du siehst so jung aus, plus diesen ganzen Sport, den du machst, Wahnsinn, ja. Im Übrigen, nachdem ich dich kennengelernt habe, baue ich jetzt noch mehr Koordinationstraining in meinen Trainingsplan mit ein, weil du es damals erzählt hast, du wahnsinnig viel Koordinationstraining auch machst, ne?
Ja.
Also wirklich ganz toll. Vielen Dank, lieber Emma, für deine Zeit. Mach weiter so und ja, lass uns die Welt auf gesunde Art und Weise ein bisschen mehr in die Balance bringen.
Vielen Dank, Kerstin. Alles Gute.
Dankeschön.